Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem Podcast zur Formel E. Mal wieder ist eine Menge passiert in der letzten Woche. Wir haben Bestätigungen von Fahrern, die das Team wechseln, die das Team verlassen. Wir haben neue Informationen über das sportliche Regelwerk für 2021. Wir wollen auch über zweirädrige Elektromobile reden. Die Moto E ist nämlich heute in ihre zweite Saison gestartet. Und das Ganze machen Tobi, meine Wenigkeit, und Tobi, deine Wenigkeit. Moin Moin!
Schönen guten Tag!
Wie sieht es aus bei dir?
Ganz gut. Wir zeichnen heute wieder am Sonntag auf. Wir haben gerade Sonntagmittag, haben in Ruhe gefrühstückt und ein bisschen an der Formel-E-Seite meines oder eures Vertrauens gearbeitet. Und jetzt zeichnen wir Podcast auf. Gleich gibt es ein Formel-1-Rennen in Ungarn. Und dann ist der Sonntag auch schon fast vorbei.
Das könnte aber schlimmer sein. Gibt schlimmere Sonntage?
Definitiv.
Bist du denn so ein, jetzt nochmal kurz zum Frühstück. Ich habe nämlich heute auch schön gefrühstückt mit Brötchen. Was für Brötchen nimmst du dir, Tobi? Das ist, da kann man Menschen immer ganz gut mit beurteilen und manchmal auch verurteilen.
Okay, ich bin tatsächlich da relativ simpel gestrickt. Bei mir sind es einfache Weizenbrötchen.
Na gut.
Ja.
Macht man nichts mit falsch.
Fertige eingefroren und dann morgens kurz aufbacken, und das ist für mich vollkommen ausreichend.
Ich habe ja den Vorteil, dass ich einen Bäcker bei mir im Haus habe und nicht weit laufen muss aus der Bude raus.
Der Werner oder wer war das?
Na klar, zu Werner gehe ich gerne.
So.
Ach, lokale Bäckereiketten. Es ist einfach nur schön. Wer jetzt googelt, wo Werner herkommt, weiß auch, wo ich wohne. Naja, ich weiß, es gibt ein paar mehr Werner-Ketten, also man weiß noch nicht, wo ich wohne. Aber die Stadt kann man vielleicht rausfinden. Ist vielleicht auch kein Geheimnis. Aber ja. Was auch kein Geheimnis mehr ist, Tobi, ist, dass wir in der letzten Folge richtig recht hatten. Als klitzekleiner Nachtrag zur letzten Episode. Bird geht tatsächlich zu Jaguar und Cassidy tatsächlich zu Virgin. Haben wir in der letzten Woche schon besprochen. Damals waren es sehr fundierte Gerüchte. Inzwischen haben beide Teams den Wechsel allerdings bestätigt. Bird wird also nach 6 Saisons das erste Mal in ein anderes Auto steigen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es zum ersten Mal sein wird. Zumindest in einem Rennen in ein anderes Auto steigen. Gibt ja auch immer wieder Fahrer, die heimlich mal für ein anderes Team testen. Um sich mal so vorzustellen. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Möglichkeit, Vorstellungsgespräche. Ich glaube, Rennfahrer haben die schönsten Vorstellungsgespräche. Die dürfen nämlich einfach fahren und müssen dann zeigen, was sie können und sowas. Ach, gar nicht mal so schlecht. By the way, Vorstellungsgespräche, ne? Daniel Abt-Fans aufhören soll er nicht. Der ist letzte Woche in England gefahren, auf einem Flugfeld, hat sich Nio einen kleinen Filmtag gebucht, ein kleiner privater Test, auf dem Abingdon Airfield, und dort ist Daniel Abt seine ersten Kilometer mit Nio gefahren. In Vorbereitung natürlich auf das Berlin-Saisonfinale, das dann in 2 Wochen ansteht. 2 Wochen ansteht. Boah, krass. Endlich geht's weiter. Zurück zum ersten Gedanken. Also Cassidy, Bird tatsächlich zu Jaguar, Cassidy zu Virgin. Wer mehr drüber hören will, lauscht mal in E-Pod Folge 158 rein. Da haben wir das alles in der ganzen Tiefe besprochen. Diese Woche besprechen wir einen anderen Fahrertransfer in einer ganz anderen Tiefe. Nach nur 5 Rennen gibt es nämlich schon einen Fahrerwechsel bei Dragon. Nicht irgendwie zur nächsten Saison, sondern schon dieses Jahr ist Brandon Hartley raus bei den US-Amerikanern, so ein bisschen Philippe Nasser-Style. Die einen oder anderen mögen sich vielleicht erinnern daran, dass der ehemalige Formel-1-Pilot Nasser dann ja mal für Dragon gestartet ist und dann nach kurzer Zeit, ich weiß nicht, ich will ihm da nichts unterstellen, mutmaßlich keine Lust mehr hatte auf unerfolgreiche Rennen oder sowas und deswegen das Team dann verlassen hat. Vielleicht ist es ähnlich bei Hartley, man kann da nur spekulieren. Er hat ja ganz genauso eine große Karriere im Rennsport hinter sich. WEC, Le Mans, Formel 1. Und in der Formel E lief es halt nie so wirklich gut für Hartley. Bisher sein bestes Ergebnis ein 9. Platz in Derrière beim zweiten Rennen des Saisonauftakts. Da aber halt auch nur, weil ein Haufen Fahrer vor ihm Strafen bekommen haben. Wir erinnern uns an das Safety-Car-Chaos, als dann einige Fahrer ihren Attack-Mode aktiviert haben und dann unerlaubterweise überholt wurde. Das war ein großes Chaos und da gab es große Strafen danach. So ist Hartley in die Punkte gekommen damals. Sonst war er meistens einfach nur chancenlos. Was jetzt nicht an seinem fahrerischen Können liegt, das hat er schon oftmals unter Beweis gestellt. Sonst gewinnt man in Le Mans halt einfach nicht. Aber vor allem eben am Auto. Dragon ist einfach kein Top-Team in der Formel E. Und ich weiß es nicht, warum er jetzt das Team wechselt. Die Gründe sind, wie gesagt, unbekannt. Auch weil Dragon frustrierenderweise mal wieder nichts dazu kommuniziert hat. Man kann also nur spekulieren. Das Team hat das inzwischen, naja, so halb bestätigt. Aber offiziell hat man noch nichts gehört. Weder als wir als Medienschaffende noch irgendwie als Fan. Es gibt keinerlei Posts, zumindest keinerlei Posts, die ich jetzt mitbekommen hätte, wo Dragon verkündet, sorry, Hartley fährt nicht mehr. Es ist so frustrierend, dass Dragon, ich rede mich hier schon wieder in Rage, so frustrierend, dass Dragon dazu nichts sagt. Wir werden es wohl erst erfahren, wenn Dragon einen neuen Fahrer ankündigt für das zweite Cockpit an der Seite von Nico Müller. Auch eine Anfrage unsererseits, was denn da jetzt passiert, ist bisher jetzt nicht unbeantwortet, aber wir wurden vertröstet auf ein Wir melden uns und seitdem steht eine Antwort aus. Wir haben natürlich auch nachgefragt, was das für Nico Müller bedeutet. Der ist momentan wohl gesetzt bei Dragon und wird das Team zumindest nach aktuellem Stand auch nach Berlin begleiten. Aber die Frage nach dem Ersatzfahrer stellt sich schon jetzt. Dragon bleibt halt nicht viel Zeit, ne? 2 Wochen noch bis Berlin. In der Zwischenzeit muss ein Fahrer gefunden werden. Tobi, was denkst du, wer sind einerseits die Ersatzfahrer von Dragon und wer der beiden Ersatzfahrer hat bessere Chancen?
Ja, also die beiden offiziellen Ersatzfahrer sind einmal Sergio Sette Câmara und zum anderen Joel Eriksson. Die sind beide für das Team in Marrakesch beim Rookie-Test gefahren. Eriksson bringt auch ein bisschen Formel-E-Erfahrung mit. Der hat, glaube ich, vorher schon für Virgin mal getestet. Eriksson ist aber auch schon bei der Race at Home Challenge für Nico Müller eingesprungen bei Dragon, als der zum DTM-Test musste. Könnten theoretisch natürlich beide in Frage kommen. Wie gesagt, ist halt die Frage, ob und wie wir überhaupt davon erfahren. Es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass die FIA oder die Formel E einfach die Liste der Teilnehmer veröffentlicht und da taucht bei Dragon ein Name auf, den man vorher in keiner Medienkommunikation irgendwie gelesen hat. Ja, das hatten wir ja auch schon. Und ja, von daher, das ist, glaube ich, reine Spekulation, sich da Gedanken zu machen, wer fahren könnte. Vor allem auch über die Gründe, warum Hartley nicht mehr fahren soll. Zuerst hieß es, dass es daran liegt, dass er sich auf das WEC-Rennen, das direkt in der Woche eine Woche nach dem Berlin-Rennen stattfinden soll, vorbereitet. Auf der anderen Seite hört man schon wieder, dass das eigentlich nur vorgeschoben sein soll und dass es in Wahrheit andere Gründe gibt. Ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Es gibt viele denkbare Optionen, womit es zusammenhängt oder zusammenhängen könnte. Unter anderem vertragliche Geschichten, wie zum Beispiel Fristen, wäre ein denkbarer Grund. Wir alle erinnern uns ja daran, dass Pascal Wehrlein damals den Saisonauftakt in Saison 5 auslassen musste, weil sein Vertrag mit HWA zu dem Zeitpunkt noch lief. Ja, und vielleicht hat es ja auch irgendwas damit zu tun, dass irgendeine terminliche Frist im Vertrag mit Hartley angegeben ist, bis zu dem Zeitpunkt irgendwas passieren musste. Wir müssen ja auch mal drüber im Klaren sein, die Formel-E-Saison sollte eigentlich am kommenden Wochenende beendet sein. Ja, und wenn in Verträgen irgendwelche fixen Daten, also fixe Datums, drinstehen, ja, wie zum Beispiel der 31.07., ja, was man sich durchaus vorstellen könnte, wenn man wenn man diese Vertragswerke so ein bisschen kennt und sich damit beschäftigt hat, dann ist ursprünglich davon ausgegangen, dass die Saison bis dahin vorbei sein wird. Und ja, jetzt haben wir ja den Sonderfall, dass die halbe Saison oder sogar etwas mehr als die Hälfte der Saison noch offen ist.
Meinst du, Dragon hat verschlafen, dass der Vertrag noch um 2 Wochen verlängert werden sollte?
Vielleicht haben sie es nicht verschlafen, aber vielleicht war ja eine Option drin, die eine Verlängerung um 1 Jahr ermöglicht hatte und aus irgendeinem Grunde, vielleicht auch finanzielle Gründe, ist das nicht zustande gekommen.
Ach, ich finde das so spannend. Ich wüsste wirklich gern, also wie so oft, ne? Man möchte immer Mäuschen spielen und wissen, warum sowas passiert. Tja, wir werden es vielleicht erfahren, vielleicht aber auch nie und dann in Brandons Autobiografie. Ha! Autobiografie, schönes Wortspiel. in 30 Jahren erfahren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ah, Hart A. Hartley, ne? Ich bin gespannt. Ich persönlich würde Joel Eriksson, glaube ich, die besten Chancen zurechnen. Einfach weil er scheinbar mehr feste Verbindungen zum Team hat. Wenngleich Sergio Sette Camara natürlich auch die gleichen Verbindungen hat, aber Eriksson war irgendwie ein bisschen mehr dabei in der letzten Zeit, vor allem wegen der Race at Home Challenge. Ein anderer Fahrer, den man vielleicht noch drüber streuen dürfte über das ganze Thema, ist Jordan King. Der ist im letzten Jahr einen Test gefahren für Dragon und sah lange so aus, als wäre er ein guter Kandidat für das zweite Cockpit an der Seite von Brandon Hartley. Letzten Endes wurde es dann Nico Müller, der sich durchgesetzt hat gegen King. Eventuell kriegt King jetzt im zweiten Anlauf das Cockpit. Wir dürfen abwarten. Es gibt einen Haufen Piloten, die interessiert sind an der Formel E. Pipo Derani, der hat uns das gesagt nach dem Rookie-Test für Mahindra. Vielleicht kümmert der sich darum, dass der bei Dragon unterkommt. Ist ja auch vielleicht jetzt nicht ganz, Penske vielleicht nicht ganz unbekannt, denn Derani fährt ja unter anderem in der IMSA-Langstreckenweltmeisterschaft, diese nordamerikanische Serie. Da kennt man sich. Ich weiß es nicht. Also in die engere Auswahl nehmen muss man, glaube ich, wohl auf jeden Fall Sette Camara und Eriksson. Wer sonst noch dazukommt, das wird Jay Penske in seinem Büro in Kalifornien entscheiden. Und zwar auch möglichst bald. 2 Wochen sind es noch bis zum Rennen. Ein bisschen vorher müssten die Fahrer denn ja auch mal irgendwann feststehen. Mal gucken, wer nach Berlin fahren wird für Dragon und wer in Berlin fahren wird für Dragon.
Ja, was man vielleicht noch dann dazu sagen müsste, sowohl Sette Camara als auch Eriksson hätten theoretisch Zeit zu fahren. Das ist ja auch immer die Frage, ob es nicht irgendwelche parallele Verpflichtungen gibt. Ja, Sette Camara fährt im Moment in der Super Formula in Japan. Die geht erst Ende August weiter. Ja, und ja, auch bei Eriksson liegen keine Verpflichtungen vor, die ihn am Start hindern würden. Ja, also diesbezüglich haben beide die gleichen Voraussetzungen. Und ja, müssen wir dann vielleicht einfach mal abwarten.
Vielleicht gibt es noch nichts anderes über. Wie bei Formel-1-Teams in den 2000ern, so ein Shootout. Wer der bessere Fahrer ist, machen die einen Testtag, einen Filmtag und dann mal gucken, wer schneller fährt. Und derjenige mit der besten Rundenzeit fährt.
Ja, ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich. Da gibt es andere Kriterien, die rangelegt werden.
Na gut. Kriterien, die rangelegt werden, gibt es in der Formel E eine ganze Menge, um mal eine ganz formschöne Überleitung zum nächsten Themenblock zu schaffen. Die Kriterien werden festgelegt, unter anderem von der Internationalen Automobilvereinigung FIA. Und die hat kürzlich ihr sportliches Formel-E-Regelwerk für das nächste Jahr 2021 festgelegt. Und Tobi ist der Experte für alles, was Regeln angeht und darf sich jetzt mal in den nächsten paar Minütchen austoben und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, erzählen, was denn da so drin steht im Regelwerk für Formel E Saison 7.
Ja, es ist ja auch schon kommuniziert worden. Ich glaube, wir hatten doch hier schon mal angesprochen, dass ein neues sportliches Regelwerk beschlossen worden ist. Da gab es ja die Sitzung des 4 WMSC, also des Weltmotorsportrates, vor etwa einem Monat, wo diese Regeln offiziell gemacht wurden und anschließend in der Presseerklärung zumindest ein paar Auszüge davon schon veröffentlicht wurden. Und mittlerweile ist es so, dass das sportliche Regelwerk verfügbar ist und man tatsächlich sehen kann, was sich alles ändert. Ich habe mich damit etwas intensiver auseinandergesetzt und muss dazu sagen, sehr, sehr viele Änderungen sind drin, aber die allermeisten beziehen sich auf reine Formalitäten. Unter anderem ist es ja so, dass ab der kommenden Saison die FIA Formel-E-Meisterschaft die FIA Formel-E-Weltmeisterschaft sein wird und es gab bestimmt 50, 60 Änderungen an den Reglement, wo einfach nur dieses zusätzliche Wort World eingeschoben wurde. Das Regelwerk ist ja von der FIA auf Englisch und auf Französisch verfasst. Deshalb sehr umfangreich, 88 Seiten insgesamt, sehr viele Änderungen dran vorgenommen, aber die allermeisten spielen keine große Rolle. Was jedoch durchaus eine Rolle spielt, ist, dass man darauf reagiert, dass der Saisonbeginn verschoben wird. Ursprünglich war es so, dass bis zum 19. Juli, also quasi heute, ja, am Sonntag, die Teams sich bewerben mussten für die Teilnahme an der kommenden Saison. Da die Saison jetzt aber erst im Januar beginnt, statt im November, ist es so, dass die Teams stattdessen bis zum 11. September Zeit haben, sich offiziell einzuschreiben bei der FIA. Und die Fahrer müssen auch erst bis zum 7. Dezember benannt werden. Klar, liegt natürlich alles daran, dass sich das alles nach hinten verschoben hat und wir zum ersten Mal eine Saison haben, die nicht im alten Jahr beginnt, sondern die komplett im Jahr 2021 ausgetragen wird. Was in dem Zusammenhang dann auffiel, dass die FIA das Ganze auch direkt mal nutzt, um von den Teams auch ein bisschen mehr Geld zu kassieren. Die Antrittsgebühr oder die Einschreibegebühr, wie sie offiziell heißt, wurde nämlich mal eben für jedes Team von 50.000 auf 100.000 Euro verdoppelt. Kann man mal machen, wenn man jetzt bei einer Weltmeisterschaft antreten muss, einfach mal das Doppelte an Geld verlangen.
Tja, und das ist ja noch nicht das einzige Geld, ne? Also das ist ja zuzüglich zu dem ganzen Entwicklungskram, der noch dazu kommt. Also es ist ja eigentlich, für die Teams wird das Peanut sein, statt 50 jetzt mal 100.000 Euro irgendwie auszugeben für die Antrittsgebühr. Zuzüglich zu den 100.000 kommt dann ja erst noch das Auto kaufen und den Motor entwickeln und die Mitarbeiter bezahlen und sowas und Reisekosten übernehmen und sowas. Also macht jetzt vielleicht für die bestehenden Teams nicht viel aus, aber ich denke vor allem an so anstrebende oder aufstrebende Teams, die irgendwie in die Formel E wollen würden. Zum Beispiel die türkisch-italienische, das Konsortium Scuderia E, die haben damit gerechnet, dass die, wie viel waren das? 30.000 pro Jahr irgendwie ausgeben wollen, zuzüglich zur Antrittsgebühr? Oder 300.000 pro Jahr? Und eine Null kann schon ganz schön viel ausmachen, aber selbst bei 300.000 machen 50.000 Euro mehr oder weniger bei der Antrittsgebühr schon einen Unterschied aus.
Ja, aber ich glaube, die meisten Teams werden ein entsprechend großes Budget haben, dass sie das verkraften können. Wir hatten ja auch schon mal über die Fahrergehälter zum Beispiel spekuliert, die in der Formel E bezahlt werden. Und da sind wir im Endeffekt ja auch bei ganz anderen Summen als 50 oder 100.000 Euro pro Saison. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja, das so viel zu den Themen Bewerbungsfristen und Einschreibegebühr. Was dann vielleicht auch ein bisschen auf der Strecke zu spüren sein wird, sind Einschränkungen, die es geben wird, ebenfalls oder was ist ebenfalls sind Einschränkungen, die es geben wird, und zwar aus Kostengründen. Da beschränkt man nämlich die Anzahl der Reifen, die zur Verfügung gestellt werden. Bislang ist es so, dass bei einem sogenannten Einzelrennen, also einem Rennen auf einer Strecke, das nur über oder einer Veranstaltung auf einer Strecke, die nur über einen Tag geht und wo nur ein Rennen ausgetragen wird, jeder Fahrer 4 neue Vorder- und Hinterreifen pro Fahrzeug zur Verfügung gestellt bekommen hat. Jetzt nimmt man einfach mal jeweils einen Reifen weg, stellt also nur noch 3 Vorder- und 3 Hinterreifen zur Verfügung. Das hat natürlich ein paar Auswirkungen darauf, wie damit umgegangen wird. Ja, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob die Reifen in der Formel E laufrichtungsgebunden sind. Ja, aber für den Fall, dass das der Fall sein sollte, kann man ja nicht immer eben einfach einen Reifen von links rechts montieren. Ja, und wenn man dann nur tatsächlich 3 neue Reifen hat, dann müsste man sich in der Tat überlegen, nimmt man 2 links oder 2 rechts? Ja, ich denke, das wäre möglicherweise ein Thema, wie gesagt, für den Fall, dass sie nicht laufrichtungsgebunden sind. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht anders vorstellen bei den profilierten Allwetterreifen, die zum Einsatz kommen. Ja. Das waren die Änderungen, die sich auf Veranstaltungen mit einem Rennen beziehen, wenn, so wie jetzt zum Saisonabschluss der Formel E, ein Doppelhänder stattfindet mit 2 Rennen an 2 Tagen, dann bekommen die Fahrer 4 Reifen zur Verfügung gestellt, für jeweils vorne und hinten, aber für beide Tage zusammen. Bislang hatten sie für jeden der beiden Tage 4 neue Reifen. Da sprechen wir also darüber, dass die Anzahl der Reifen insgesamt halbiert wird. Die Gründe dafür, wie gesagt, Kosten im Griff halten. Klar, Nachhaltigkeit ist eines der großen Themen, die die Formel E bewegen. Wir haben ja hier auch schon über den Nachhaltigkeitsbericht gesprochen. Und vielleicht ist das auch eine der ersten Maßnahmen, die getroffen werden, um allgemein die Menge der Fracht, die zu den einzelnen Rennen transportiert wird, zu verringern, um da auf die Art und Weise auch CO2-Emissionen einsparen zu können. Ja, wir hatten da ja auch schon angekündigt, dass eine spezielle Arbeitsgruppe zum Thema Logistik eingerichtet wird, die halt sich ausschließlich damit beschäftigen soll, dass beim Transport und bei der Logistik Einsparungen gemacht werden können. So, was gibt's noch an Themen, die relevant sein könnten? Mitarbeiter, die Teams dabei haben und Mitarbeiter, die gleichzeitig zu Hause arbeiten. Bislang ist es so, dass 20 Mechaniker mit an die Strecke durften, die eine spezielle gelbe Armbinde tragen und das ist das Zeichen, dass diese Mitarbeiter auch tatsächlich an den Autos arbeiten dürfen. Da wird man ein wenig dran schrauben. Ab der kommenden Saison sind nur noch 17 Mitarbeiter pro Team erlaubt. Heißt, 3 Mitarbeiter werden eingespart, was zum einen für weniger Personalkosten, zum anderen für weniger Reisekosten sorgen wird. Und genau wie beim Thema Transport, wenn man pro Team 3 Leute weniger zu den Rennstrecken um die ganze Welt transportieren muss, dann spart man auf die Art und Weise natürlich auch CO2-Emissionen ein. Weiterer Punkt. Was außerdem noch beschlossen wurde, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist, dass die Mitarbeiter des Teams vor Ort nur noch von maximal 6 Mitarbeitern, die an einem anderen Ort arbeiten, unterstützt werden dürfen. Und zwar geht es da um die Bereiche der Datenanalyse und der Strategieentwicklung. Im Reglement ist festgehalten, dass es nur noch einen einzigen operativen Raum außerhalb der Rennstrecke geben darf, bei dem Mitarbeiter das Personal vor Ort unterstützen. Und zwar stellt die FIA ein Überwachungssystem zur Verfügung, dass jedes Team verwenden muss, mit dem man kontrollieren kann, dass tatsächlich auch nur 6 Leute arbeiten. Wie genau das aussehen wird, wissen wir leider nicht, aber wer die Gründlichkeit der FIA kennt, der wird davon ausgehen können, dass da auf jeden Fall Überwachungskameras mit dabei sind, außerdem Möglichkeiten festzustellen, wie viele an wie vielen Rechnern gleichzeitig die Daten abgerufen werden. Der Hintergrund von der ganzen Geschichte ist, dass man verhindern will, dass unzählige Ingenieure bei jedem Rennen parallel im Werk sitzen und die Mitarbeiter vor Ort unterstützen, indem sie die Daten von von den ganzen Fahrzeugen, möglicherweise auch der Konkurrenz analysieren, Strategien entwickeln und so hilfreiche Tipps geben, die die Teams dann vor Ort entsprechend umsetzen können. Das ist hier in der Formel 1 seit einigen Jahren gang und gäbe. Und in der Formel E will man das aber beschränken, hauptsächlich um die Kosten im Griff zu haben. Es gibt sogar sehr detailliert, ist angegeben, wie das überwacht wird vor allem wann es überwacht wird. Ab einer Stunde vor dem Beginn des ersten freien Trainings bis 3 Stunden nach Ende des letzten Rennens einer Veranstaltung dürfen sich an dem vordefinierten Ort maximal 6 Personen aufhalten. Ja, das ist natürlich, ich sag mal, alles relativ kompliziert, aber man will so halt verhindern, dass die Teams in diesen Bereichen Millionen investieren, um auf die Art und Weise sich irgendwelche Vorteile zu erarbeiten, wo andere Teams möglicherweise gar keine andere Möglichkeit haben, als nachzuziehen und dass sich daraus dann ein Wettrüsten entwickelt. Ja, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Unvorhersehbarkeit, die die Formel-E-Rennen auszeichnet, ist auch zu einem großen Teil dem geschuldet, dass eben nicht pro Teams 200 Ingenieure die ganze Zeit da sitzen und die ganzen Daten durchrechnen und alles ins kleinste Fitzelchen optimieren. Und ich denke mal, dass so wie es jetzt ist und so wie es dann auch bleiben soll, wird es definitiv weiter dafür sorgen, dass die Rennen grundsätzlich spannend, abwechslungsreich und überraschend bleiben.
Aber jetzt mal ganz naiv gefragt, wenn nur 6 Mitarbeiter da in dieser Mission Control irgendwie sitzen dürfen, was hindert die denn daran zu sagen, ich gehe jetzt in die Kantine und mache Mittagspause und dann spielen die sich vorher ein paar Daten auf einen USB-Stick, geben den dann in der Kantine weiter und dann sitzen im Keller statt 6 20 Ingenieure und schmeißen die Daten in den Simulator rein und rechnen für jede Runde irgendwie noch eine alternative Strategie aus, was weiß ich. Geht das mit diesen Überwachungen? Also ich kann mir schwer vorstellen, dass die FIA so komplett alles überwachen kann. Und ich sehe da schon wieder so viele Grauzonen und Loopholes, wie der Engländer sagt, um da einfach doch Daten rauszuschmuggeln und die dann woanders zu analysieren.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es natürlich nicht genau sagen, da dieses Überwachungssystem, was da von der FIA gestellt und wird und eingesetzt werden muss, das übrigens auch die ganze Zeit lang aktiv sein muss und quasi in Echtzeit von der FIA kontrolliert wird. Ich weiß nicht, wie genau das funktioniert und wie umfassend das ist. Theoretisch ist natürlich denkbar, dass man irgendwie Daten rausschmuggelt. Aber ich gehe davon aus, dass man auch in diesem Bereich Vorkehrungen treffen wird. Möglicherweise wird ja da auch, was ich mir vorstellen könnte, auch wenn das natürlich ein großer Aufwand ist, jeder einzelne dieser 6 Mitarbeiter mit einer Bodycam und mit einem Mikrofon irgendwie überwacht. Ja, denkbar ist es, ja. Wie gesagt, also ich kenne den Fall, ich bin ja, hauptberuflich bin ich ja Softwareentwickler und ich kenne, dass das aktuell diverse Online-Kurse angeboten werden, bei denen man auch nachher eine Prüfung macht und sich dann zu irgendwelche Zertifizierungen erwerben kann. Und da weiß ich auch, dass im Endeffekt das Ganze ähnlich gehandhabt wird, dass bei den Prüfungen verlangt wird, dass man vorher im Endeffekt 360-Grad-Fotos von dem Ort, an dem man zu Hause sitzt und die Prüfung macht, anfertigt. Dass man damit im Endeffekt sich einverstanden erklärt, dass die ganze Zeit die Kamera an ist und man überwacht wird und auch das Mikrofon an ist und überwacht wird, dass man sich ja nicht irgendwie fremde Hilfe holen kann. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es da etwas Entsprechendes gibt, besonders wenn die FIA das Überwachungssystem vorgibt und auch die Bedingungen vorgibt, unter denen dieses Überwachungssystem laufen muss. Klar, theoretisch ist immer denkbar, dass man irgendwie mit einem USB USB-Stick-Daten abgreift und wenn man dann in die Kantine oder auf die Toilette oder nach draußen zum Rauchen geht, den USB-Stick fallen lässt und den dann nachher jemand anders aufhebt. Ich weiß aber auch nicht, ob das tatsächlich so zielführend ist, weil ich denke, es geht ja hauptsächlich darum, die Daten in Echtzeit zu analysieren, hauptsächlich während des Rennens, um da möglicherweise die beste Strategie festzulegen, zum Beispiel wie man den Attack-Mode am besten nutzt. Ja, möglicherweise, aber gesagt, wie das genau aussehen wird, hoffen wir noch erfahren zu können. Ich denke, da wird im Vorfeld von der siebten Saison werden wir in der Richtung aber auch nochmal recherchieren und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dann auch nochmal einen etwas ausführlichen Artikel geben wird, natürlich unter der Voraussetzung, dass die FIA da bereit ist, die Informationen auch weiterzugeben.
Na gut.
So, zwei Punkte hätten wir noch, die ich gerne ansprechen würde, was das Regelwerk angeht. Und zwar, der erste Punkt bezieht sich auf Ersatzteile. Und zwar geht es zum einen darum, dass bei großen grundlegenden Problemen am Motor und am Antriebsstrang eine neue Version nachhomologiert werden kann. Das hatten wir ja alles schon mal. Bei Audi gab es ein Problem am Beginn von Saison 4. Die hatten da massive Schwierigkeiten mit dem Inverter. Ich glaube, Lucas Di Grassi ist in den ersten vier Rennen dreimal im Rennen stehen geblieben, weil der Inverter den Geist aufgegeben hat und Audi musste dann einen neuen Inverter nachhomologieren, halt um, wie gesagt, die Zuverlässigkeit der Boliden wiederherzustellen. Das ist auch weiterhin erlaubt, aber da ist jetzt eine Einschränkung dazu gekommen, dass die nachhomologierten Teile dann bis zum Saisonende genutzt werden müssen. Ja? Zum einen ist nur einmal pro Saison eine Nachhomologierung möglich und genau diese Teile, die dann homologiert werden, müssen tatsächlich bis Saisonende genutzt werden. Bislang war es ja so, dass es ja diese sogenannte Joker-Regelung gab, dass man Teile austauschen durfte, aber das gilt jetzt bei nachhomologierten Teilen nicht mehr. So, ein weiterer Punkt, der auch sich auf den Antrieb bezieht, ist, dass die Formel E oder die FIA in dem Fall die Regeln anders handhabt, was passiert, wenn eine Rückversetzung nicht mehr komplett wahrgenommen werden kann. Ja, man weiß ja, dass es bei zu viel verwendeten Antriebskomponenten Startplatzstrafen gibt. Und wenn zum Beispiel, wie das bei Mahindra im letzten Jahr der Fall war, eine Rückversetzung einfach nicht möglich ist, weil man sich im Qualifying auf Platz 23 qualifiziert hat und da keine 10 Plätze zurück mehr gehen bei 24 Fahrern, gab es eine Strafe. Diese Strafe war bislang relativ mild, sag ich mal, für bis zu 10 Plätze, die nicht angetreten werden konnten. Das waren nämlich relativ einfach Zeitstrafen von 5 oder 10 Sekunden. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass im Rennen nicht ganz klar war, wie denn die Reihenfolge jetzt ist, weil am Ende auf die Rennzeit nochmal 5 oder 10 Sekunden drauf addiert werden. Ja, da wird jetzt, ich sag mal, die Strafen werden jetzt ein wenig verschärft, was dafür sorgt, dass es mehr Transparenz gibt. Von einem bis 10 Plätzen, die nicht angetreten werden konnte, gibt es eine Durchfahrtsstrafe und von 11 Plätze oder mehr bedeuten Durchfahrtsstrafe, an der Box anhalten und da 10 Sekunden stehen bleiben. Eine sogenannte 10 Sekunden Stop-and-Go-Strafe. Ja, diese beiden Strafen gab es auch vorher schon, aber die wurden erst ab 11 Plätzen fällig. Von 11 bis 16, nee Quatsch, von 11 bis 15 Plätzen war es nämlich die Durchfahrtsstrafe und von 16 bis 20 Plätzen war es die Stop-and-Go-Strafe, die angetreten werden musste. Sagt, hat man jetzt auf die Art und Weise die Strafen ein wenig verschärft, vielleicht auch um von vornherein zu verhindern, dass die Teams drauf spekulieren, mehr Teile pro Saison einzusetzen. Wir haben ja einen japanischen Motorhersteller in der Formel 1, der das regelmäßig macht, ja, der von vornherein sagt, nee, wir kommen sowieso nicht mit drei Motoren aus, lass uns mal 5 Motoren einsetzen und wir lassen die beiden Red Bulls einfach ans Ende der Startaufstellung versetzen auf den Strecken, wo man gut überholen kann. Ja, das konterkariert die Bemühungen natürlich, die Kosten zu senken, indem man maximal 3 Motoren einsetzen darf, indem man bereitwillig die Strafe in Kauf nimmt und von vornherein damit 5 Motoren plant. Ja. So, außerdem, was Ersatzteile angeht, es gibt jetzt erstmals eine Beschränkung, was die Anzahl der Bremsen angeht, die verwendet werden dürfen. Bislang war es so, dass jedes Team im Endeffekt für jede Session einen kompletten Satz neuer Bremsen installieren durfte. Ob es jetzt notwendig war oder nicht, hat man halt gemacht. Aber da gibt es jetzt auch aus Kostengründen Einschränkungen, dass man da nicht mehr nach Belieben wechseln darf. Ja, dann noch 2 weitere kleine Änderungen, die sich auf Safety Car beziehen. Und zwar ist es so, dass am Ende einer Safety Car Phase der Attack Mode erst dann aktiviert werden darf, wenn man die Ziellinie oder Kontrolllinie, wie sie auch abweichend heißen kann, überquert hat. Das erinnert vielleicht den einen oder anderen an Dria oder auch an Mexiko, wo wir genau den Fall hatten, dass die Safety Car Phase zu Ende war, das Safety Car ging in die Box und die Fahrer fuhren ganz langsam, damit das Rennen im Endeffekt schon wieder freigegeben war und sie dann am Ende der Runde den Attack-Mode noch aktivieren konnten. Hat in Tigria für einiges Durcheinander gesorgt, weil da dann, ich sag mal, ein paar Fahrer einfach an denen vorbeigefahren sind, die den Attack-Mode aktiviert hatten, was nicht erlaubt war, und da gab es jede Menge Strafen. Die Situation oder die Lage ist jetzt klar, das ist klar im Reglement definiert. Es ist nicht mehr erlaubt, den Attack-Mode zu aktivieren, wenn die Safety-Car-Phase endet und man die Ziellinie noch nicht überquert hat. Die zweite Geschichte bezieht sich auch auf eine Safety-Car-Phase oder aber auch auf eine Full Course Yellow. Und zwar ist es ja so, dass seit dieser Saison den Fahrzeugen Energie abgezogen wird, die ihnen zur Verfügung steht, wenn mehr als eine volle Minute das Safety-Car draußen gewesen ist oder eine Full Course Yellow gegeben hat. Das sorgt aber bislang nicht dafür, dass dann auch am Ende des Rennens der sogenannte Ramp-Down erfolgt, für den Fall, dass die Energie ausgeht. Ja, das heißt, die Autos, auch wenn 10 Kilowattstunden abgezogen werden an Energie, die Autos können ganz normal die ursprüngliche Energiemenge verbrauchen, ohne dass das Auto stehen bleibt, und sind dann am Ende des Rennens disqualifiziert worden. Ich glaube, das hatten wir 2-mal schon in dieser Saison. Einmal war es James Calado im Jaguar. Das ändert sich, und zwar muss dieser Energieabzug jetzt auch beim Rampdown mit eingerechnet werden. Das heißt, sollte die Energiemenge um 10 Kilowattstunden reduziert werden, erfolgt dann auch der Rampdown. Der Rampdown, kurz für diejenigen, die mit dem Thema nicht so ganz vertraut sind. Beim Rampdown ist es so, dass dem Fahrzeug die Leistung gestrichen wird. Ja? Sobald die definierte Energiemenge aus dem Akku abgerufen wurde, geht die Energie runter. Das wurde ja Pascal Wehrlein letztes Jahr in Mexiko zum Verhängnis. Wenige Meter vor der Ziellinie ging ihm der Strom aus und ja, das Auto wurde langsamer und Lucas Di Grassi kam auf den letzten Metern noch vorbei. Das wird es jetzt auch geben, wenn es einen Energieabzug gab. Und zwar ist auch die Logik ein bisschen verändert, wie der Rampdown funktioniert. Bislang war es so, dass die Leistung dann linear auf 0 verringert wurde innerhalb von 5 Sekunden. Jetzt ist es allerdings neu so, dass die Leistung sofort ausgesetzt wird, sobald 0,0 erreicht ist und der Fahrer also von jetzt auf gleich überhaupt keine Leistung mehr hat und dann ausrollt. Da ihr ja auch oder da auch schon mehrfach drüber gesprochen haben, in dem Fall ist die Batterie natürlich nicht ganz leer, da ist immer noch ein bisschen Energie drin. Die Energie wird dann nach Rennende dann auch zum Abruf freigegeben, damit die Fahrer die Möglichkeit haben, mit dem Fahrzeug dann auch zurück zur Box zu fahren. Es gilt halt nur so, dass während des Rennens die maximale Energiemenge nicht überschritten werden darf. So, das war jetzt viel Text, aber das war im Groben und Ganzen das Wichtige, was es zum neuen sportlichen Reglement für die kommende Formel E Saison 7 zu wissen gilt.
Ganz schöner Brocken, du. Heidewitziger. Aber ich glaube, Tobi hat jetzt nichts ausgelassen, was man irgendwie hätte auslassen können oder sollen.
Doch, Tobi, gerade in Bezug auf dich, eine Sache ist ganz wichtig.
Wie?
Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, du darfst jetzt auch offiziell in die Boxengasse.
Ach, stimmt, ja. Stimmt.
Mit VIA-Genehmigung.
Man darf jetzt mit unter 14 in die Boxengasse, ne?
Wenn man eine Erlaubnis der VIA hat, genau. Bislang war es so, dass das per Reglement grundsätzlich verboten war. Also, deshalb konnten auch Rennfahrer zum Beispiel nie ihre kleinen Kinder mitnehmen in die Box. Einfach weil Personen unter 14 Jahren der Aufenthalt dort per Reglement verboten war. Und das hat man jetzt gesagt, die FIA darf Ausnahmeregeln oder Ausnahmegenehmigungen ausstellen. Wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht warum, außer wenn es darum ginge, dass da die Kinder von Rennfahrern mit dabei sein dürften. Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Personen unter 14 Jahren sich in der Boxengasse aus irgendwelchen Gründen aufhalten würden.
Na, dann frage ich mal meine Grundschul-Homies und dann gehen wir da hin in die Boxengasse beim nächsten Mal, wenn man wieder darf. Wenn es nicht Corona ist, dann darf man bestimmt mit meinen Grundschul-Homies da rein. Ach, wie schön das wird. Ha, abschließend vom Podcast wollen wir natürlich auch noch mal einen Blick auf andere Rennserien werfen, die mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen unterwegs sind. Wir verringern allerdings die Reifenanzahl, wie die Formel E im nächsten Jahr. Nur geht's von 4 Reifen pro Fahrzeug runter auf 2 Reifen pro Fahrzeug. Im letzten Jahr haben wir sie nämlich komplett ignoriert eigentlich. Dabei ist die Moto E doch so interessant. Ist ja quasi so der kleinste Bruder der MotoGP. Gibt ja noch die Moto 2 und 3, aber die Moto E ist für elektrische Bikes. Und heute Vormittag gab es das erste Rennen in Spanien, in Jerez, wobei das in der Moto E natürlich auch kein ganzes Rennen ist. Es ist mehr so ein Exhibition Race, was so 6 Runden dauert, 10 Minuten und dann ist das durch. Aber es ist immer spaßig anzugucken, weil die Damen und Herren sich wirklich genauso angehen, wie als wäre es ein Rennen von der MotoGP. Es macht wirklich Spaß, die klingen sogar wie die Formel E Autos, nur halt als Motorrad. Ist unheimlich witzig zuzugucken und schön zu sehen. Es ist halt wirklich so so ein Showrennen, ne? Exhibition einfach nur. Geht natürlich auch um Punkte. Es gibt natürlich auch eine Meisterschaftswertung, aber die ist halt entsteht halt aus einer Handvoll Rennen, die jeweils nur 10 Minuten dauern. Letztes Jahr war Matteo Ferrari der Meister. Beim Saisonauftakt dieses Mal hat es aber nicht gereicht für den Sieg. Nur Platz 2 für Ferrari. Dieses Mal ging der Sieg an einen Herren, der im letzten Jahr schon gar nicht mal so ungut unterwegs war. Nämlich Eric Granado. Aus Brasilien hat das erste Rennen gewonnen. Aus deutscher Sicht ganz schön Lukas Tulovic. Platz 4. Ein junger Typ, 20 Jahre alt, kommt aus, wo kommt der her? Ich habe es gerade aufgemacht, Eberbach in Baden, Rhein-Neckar-Kreis. Schönen Gruß. Und da kommt der her, ist heute auf Platz 4 gefahren. Guckt euch das, wenn ihr da vielleicht ein Faible habt, für gerne mal an. Also gibt nicht nur MotoGP, sondern halt auch andere Rennserien. Schon seit einem Jahr MotoE, jetzt eben die zweite Saison. Macht Spaß. Macht wirklich Spaß. Ich weiß, Tobi ist nicht so ein großer Fan von Zweirädern, oder? Nee, ne?
Nee, nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin.
Na gut. Aber vielleicht guckst du ja mal rein irgendwann bei Gelegenheit. Klingt tatsächlich so wie Formel E. Also selbst wer nur Autos gerne mag und die Formel E gern hat, er freut sich immerhin am Sound. Ich war ganz überrascht, dass die genauso, also letztes Jahr, als ich die schon verfolgt habe, dass die wirklich, dass alle E-Mobile irgendwie ähnlich klingen. Ich weiß ja nicht. Guckt euch das jedenfalls mal an. Und der Vollständigkeit halber eben Eric Granado aus Brasilien, der Sieger im ersten Rennen in Jerez. Zum Nachlesen, den Bericht gibt es dann wahrscheinlich sogar heute schon auch noch auf unserer Webseite, wo es ja nicht immer nur um die Formel E geht. Jetzt geht es aber zurück zu Formel E-Themen, denn wir biegen ab in Richtung
der Formel E-Fakt der Woche.
Ja, der 20. Juli, das ist das Datum unserer Träume. Denn morgen beginnt der lokale Streckenaufbau in Berlin-Tempelhof. Im Kern steht dabei natürlich, es werden nie mehr als 1000 Menschen an der Strecke sein. Morgen sind dann erstmals 190 Personen vor Ort und das wird dann so Stück für Stück hochgefahren, bis dann an den Renntagen 998 Leute an der Strecke in Berlin sind. Das ist also ganz schön knapp, ne? 2 Personen Puffer irgendwie. Die 1000 Menschen Benchmark kommt natürlich vom Land Berlin, das gesagt hat, Großveranstaltung ist alles über 1000 Personen. Also, nee, gibt schon Großveranstaltungen mit unter 1000 Personen, aber es werden keine Großveranstaltungen mit über 1000 Personen zugelassen. 998 ist also ganz schön knapp. Naja, und nach dem Rennen wird dann wieder das Kontingent der Personen zurückgefahren. Wichtig aber für uns vor allem, morgen geht es los, 20. Juli, das planmäßige Datum vom lokalen Streckenaufbaubeginn in Berlin-Tempelhof. Und dann ist ja nicht mehr viel Zeit. Wir haben vorhin uns schon gefreut, ne? Es sind nur noch 20 Tage. Nee, weniger als 20 Tage, 17 Tage. Und 2 Stunden und 45 Minuten bis zum ersten von 6 Formel-E-Rennen in Berlin. Oh, das wird schön, mein lieber Tobi, oder?
Ach. Oh ja. Wo du gerade 2 Stunden 45 Minuten sagst, ist denn der Rennstart um 16.30 Uhr? Weiß man das mittlerweile? Ist das bestätigt?
Das ist noch nicht bestätigt. Aber man hört so Sachen. Ich würde meine Hand dafür noch nicht ganz ins Feuer legen. Aber als kleine Vorab-Info, exklusiver E-Pod-Content, wir haben schon mal einen Blick in die TV-Zeiten geworfen, in weiser Voraussicht. Und es gibt tatsächlich schon TV-Daten und Zeiten. Und die sind alle auch nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch verifiziert mit anderen TV-Zeiten aus anderen Ländern. Nach dem ersten Zeitplan zumindest um 19 Uhr. Und zwar für alle Berlin-Rennen. Wie gesagt, das ist noch nicht final. Das wird wohl in der nächsten Woche irgendwann konkreter werden. Die ersten Anzeichen deuten aber darauf hin, dass zumindest mal ein Rennen, wenn nicht sogar gleich alle, abends um 19 Uhr starten dürften. Das ist noch ein bisschen vor Sonnenuntergang, da ist es noch schön warm. Hat natürlich den Vorteil, alle können zugucken, denn um 19 Uhr hat man in der Regel, wenn man jetzt nicht spät arbeitet und Spätschicht macht, Feierabend. Die meisten Fans aus der mitteleuropäischen Zeitzone oder der Greenwich Mean Time, nee, ist ja British Summer Time momentan. Zumindest Europäer können da ganz gut zugucken, wenn das Rennen um 19 Uhr ist. Und man geht natürlich auch Kollisionen mit anderen Rennserien aus dem Weg. Ich weiß gar nicht, ist am 8.8. auch ein Formel-1-Rennen zum Beispiel? Weißt du das, Tobi? Du hast Daten immer im Kopf.
Ich meine ja.
Dann geht man.
Ich meine ja, Moment.
Ist da nicht Silverstone oder so? Irgendwie.
Am 9. August, sonntags, ist 70 Jahre Formel 1 in Silverstone, ja.
Naja, guck mal.
Der große Preis zum 70-jährigen Jubiläums der Formel 1.
Ja. Naja, jedenfalls geht man der Kollision damit aus dem Weg, denn auch am 9.8. will die Formel E eben fahren. Und wenn die Formel 1 um 15 Uhr deutscher Zeit startet und die Formel E um 16 Uhr deutscher Zeit startet, na, das wäre ja nicht schön.
Hat man einen parallelen Zieleinlauf.
Tja, guckt also niemand.
Da gewinnt Stoffel van Dorne und Lewis Hamilton gleichzeitig.
Der Mercedes-Doppelsieg, aber anders.
So sieht das aus.
Also, wir erfahren das voraussichtlich erst in der nächsten Woche. Auch ein netter Fakt eigentlich, der Woche 2.0. Die TV-Zeiten lassen vermuten, es ist ein Indiz, dass die Rennen am Abend beginnen und nicht am Nachmittag. Jetzt geht es aber ab in unsere zweite E-Pod-Rubrik und die heißt Tobis Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, wir hatten ja schon darüber spekuliert und jetzt ist tatsächlich so, Alejandro Agag hat bestätigt, dass im Jahr 2021, also in der 7. Formel-E-Saison, erstmals die komplette Strecke in Monaco für die Formel-E genutzt wird. Und damit ist voraussichtlich zum allerersten Mal eine direkte Vergleichbarkeit der Formel 1 mit der Formel-E möglich. Interessanter Fakt am Rande, die Grand Prix-Strecke in Monaco ist 3,337 Kilometer lang. Das wäre somit die zweitlängste Strecke der Formel-E-Geschichte.
Mhm. Welche ist die längste?
Die längste ist die Strecke, auf der das allererste Formel-E-Rennen stattgefunden hat, nämlich in Peking.
Interesting. Das heißt, du zählst Peking mit Ä jetzt aus Saison 1 und 2 als eine Strecke.
Habe ich jetzt Peking gesagt?
Nee, ich habe Peking gesagt. Du hast Peking gesagt. Ich habe den Sprachfehler. Aber ist ja auch nicht viel anders gewesen. Ne? Ich glaube, da waren dann irgendwie eine Schikane weggenommen oder sowas.
Das kann gut sein. Wir hatten im ersten Jahr hatten wir 3,453 Kilometer und im zweiten Jahr, da muss ich mal gerade hier ans Weiter klicken, hatten wir 3,439 Kilometer. Ist tatsächlich die Strecke um 14 Meter kürzer geworden. Genau, die erste Schikane wurde wurde entfernt und dadurch reduzierte auch sich auch die Anzahl der Kurven von 20 auf 17. Außerdem wurde die zweite Schikane enger gestaltet. Ja, und eine Runde wurde mehr gefahren 2015. Ah, lange ist's her.
Lang ist's her. Ey, Peking wirkt tatsächlich wie aus einer anderen Zeit. Also ist ja auch aus einer anderen Zeit, aber so wirklich eine ganz andere Zeit. So wie, naja, damals, als die Welt noch in Ordnung war, möchte man fast sagen. Ja. Anno 2015. Ach je. Naja, aber jetzt haben wir dafür Anno 2020 mit Attack Mode und Sechsfachrennen in Berlin und alles. Die Formel E hat genügend Geld und muss sich nicht Sorgen machen, bankrott zu gehen nach dem vierten Saisonrennen oder sowas. Wir haben Riesenhersteller, Porsche, Mercedes, BMW, Audi, ne, die vier deutschen Asse. Ist schon besser geworden in der Zwischenzeit, die Formel E. Ist nicht ganz so unbeholfen auch eigentlich, ne?
Hat sich definitiv einiges getan, ja. Das, glaube ich, lässt sich kaum noch mit dem vergleichen, wie es damals gewesen ist.
Ach ja.
In vielen Bereichen.
In ganz vielen Bereichen, allerdings. Vor allem die Fahrer. Gibt ja, wie viele sind das noch? Vier Fahrer, die übrig sind von damals? Na, vielleicht ein bisschen mehr. War ja Saison 2, ne?
Von Saison 2. Lass uns doch mal durchgehen. Sam Bird, Lucas Di Grassi, Daniel Abt, Jean-Eric Vergne.
5.
Ist auch in der zweiten Saison schon gefahren. Jerome D'Ambrosio.
6.
Ist definitiv schon gefahren.
Und sonst?
Oh.
War's das?
Ich wüsste jetzt gerade nicht. Moment, ich gucke mal nochmal gerade das Fahrerfeld. Nee. Sebastian Buemi noch.
Hatten wir den nicht schon?
Hatten wir den?
Och, Kurzzeitgedächtnis von Tobi, okay, und Tobi. Ich weiß
fangen
es auch
wir nochmal neu an.
Oh Gott.
Okay. Also,
der Buemi.
Fahrer, die in Peking gefahren sind und die auch heute noch fahren. Der Buemi, klar.
1.
Dann haben wir Jerome D'Ambrosio.
2.
Lucas Di Grassi.
3.
Daniel Abt.
4.
Sam Bird.
5.
Jean-Eric Vergne.
6.
Oliver Turvey.
7.
Robin Freins.
8.
Antonio Felix da Costa.
9.
Und das waren sie.
Stimmt, ja. Ich dachte gerade, oh, da steht noch ein Oliver Rowland auf meiner Liste, aber der ist ja nur eingesprungen damals in Argentinien.
Genau.
Auch Argentinien, Tobi, wir verlieren uns. Ich wollte jetzt schon ich vermisse Argentinien, ist auch so, aber ich glaube, wir verlieren uns hier in einem ganz anderen Podcast.
Mhm. Genau, ich vermisse Uruguay.
Ja,
so, jetzt habe ich das auch mal gesagt und dann.
Badeurlaub in Punta del Este. Na gut. Tobi, machen wir zwei Wochenende. Heute ist noch ein anderes Autorennen. Wir sind ja nicht nur Formel-E-Fanatiker, sondern gucken uns auch andere Serien an. Wir sind ja offen für Andersdenkende, die zum Beispiel die Formel 1 gerne haben. Ach, Quatsch mit Soße. Wir haben alle Rennserien gern. Ich drücke auf den Outro-Knopf, wünsche dir ein schönes Wochenende. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Machen wir so, oder?
Alles klar, machen wir.
Na dann, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.